Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der Aqfif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Herr Linka.
Guten Morgen Heinrich und wie immer guten Morgen alle Zuhörer aus Zürich.
Nur noch gut eine Woche bis zu den Wahlen in den USA. Während beide Kandidaten auf die Zielgerade einbiegen, sieht's alles nach einem Fotofinish aus. Kopf an Kopf verläuft derzeit das Rennen ums Weiße Haus. Herr Linka, wer zieht ein?
Ja, ist wirklich eine schwierige Frage. Ich würde auch sagen, es ist wirklich 50-50. Es ist sehr, sehr eng und es wird sich auch in den letzten Tagen entscheiden. Mich interessiert, beziehungsweise was mich etwas gewundert hat, dass in dieser tragischen Entwicklung im Nahost sich die beiden Kandidaten natürlich positioniert haben, aber sie haben sich sehr, sehr vorsichtig positioniert. Es gab also nicht diese üblichen, ja, Ausbrüche, Ankündigungen und so weiter, wie wir das ja kennen, gerade seitens des männlichen Kandidaten. Dieses ist ausgeblieben in der Schärfe, wie man es normalerweise kennt. Beide sind vorsichtig, beide wollen keine Fehler machen. Und wer einziehen wird, ich kann diese Frage diesmal ausnahmsweise, lieber Herr Heinrich, auch wenn ich vieles beantworten kann, dieses mag ich nicht beantworten. Keine Ahnung.
Die Frage stelle ich eigentlich schon seit einem halben Jahr. Und die logische Frage ist, was passiert an der Börse, wenn Kandidat A oder Kandidatin B einzieht? Keiner kann es voraussagen. Ich höre von Analysten in den Börsenradio-Interviews ein breites Meinungsspektrum, wie zum Beispiel, egal wer ins Weiße Haus einziehen wird, die CEOs von Apple, Nvidia, Amazon, Microsoft, die werden gut schlafen können. Bis zu, wenn Trump gewinnt, wird die Nasdaq bis zu 30% einbrechen können. Wie unsicher ist die Börse jetzt eine Woche vor den Wahlen? Und ich verfolge das ja ziemlich genau und würde sagen, eigentlich kaum. Und das überrascht mich.
Sie wissen und Sie kennen da meine Meinung. Politische Börsen haben kurze Beine. Und es gibt bedeutend wichtigere Faktoren als der Ausgang der Wahl. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Wir haben natürlich, es ist so, sagen wir es mal ganz einfach so, dass beide Kandidaten stehen für bestimmte Dinge, beide Kandidaten stehen für eine gewisse Entwicklung. Frage ist, wir wollen das jetzt nicht natürlich im Detail aufarbeiten, sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Aber Fakt ist, die ganz große Frage Zölle, wie werden beide mit diesem Thema umgehen? Besteuerung, Immobilienmarkt, Handhabung der Inflation, dann selbstverständlich die Politik der Notenbank. Wie wird sich, wir wissen ja alle, dass Herr Trump da natürlich eine ganz andere Schiene fährt, als es Harris fahren würde. Das heißt, es gibt schon Gemeinsamkeiten, es gibt schon gravierende Unterschiede. Unter dem Strich könnte man sagen, die Börsen würden Trump wahrscheinlich lieber sehen, aber als das Bewährte, das Konstante, keine Experimente und wie gesagt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Harris-Politik, wo sich wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel tun würde oder ändern würde, würde die Börsen eher hingegen beruhigen, aber nicht euphorisch werden lassen. Es ist schwierig, beide haben ihre Pros und Kontras. Ich muss das ganz einfach rational sagen. Wir haben gesehen, dass die Börsen bei der letzten Trump-Periode ja sehr, sehr gut gelaufen sind. Das ist kein Geheimnis. Aber es ist ja nicht die Präsidentschaft, es ist nicht der Präsident. Natürlich spielt das eine Rolle. Aber es gab so viele Faktoren in den letzten zwei Amtszeiten der Präsidenten in den USA. Das waren ja Ereignisse, die wirklich, man kann fast schon sagen, Jahrhundertereignisse. Und das Ereignis, welches für mich immer noch an allererster Stelle steht, das sind die Zinsen. Und an zweiter Stelle kommen die Zinsen und irgendwann kommt die Konjunktur und die Inflation. Und das sind alles Entwicklungen und das sind Sachen, politische Krisen, die wir weltweit haben, Verunsicherungen, die wir haben, Nahost, Ukraine, das sind immer noch Stichpunkte. Ich erlaube eine Prognose, dass mit Trump wahrscheinlich etwas mehr international Ruhe einkehren würde. Das ist aber eine vorsichtige Meinung von mir. Unter dem Strich, bei der letzten Wahl, als Trump Präsident wurde, sind die Börsen in der letzten Nacht eingebrochen ohne Ende. Und im Laufe der Nacht und mit dem ersten Interview von Trump sind sie ins Plus gedreht und haben sogar mit einer kleinen Rallye begonnen. Was ich damit sagen will, wenn jemand hinkommt und erzählt jetzt, was die Börsen machen werden, wenn Kollegen sagen, die Börsen werden 30% einbrechen oder sie werden das tun, liebe Zuhörer, Schwachsinn. Wenn jemand wüsste, was die Börsen machen, würde er gar kein Interview geben, weil er würde auf den Bahamas liegen. Man muss sich darauf vorbereiten, man muss natürlich sehr, sehr diszipliniert alle Depots und seine eigene Situation auf alle Situationen vorbereiten. Und da ist die Präsidentschaftswahl definitiv ein kleiner Zacken auf einem Langzeitchart.
Vielen Dank. Danke für die klare Meinung. Eine Frage habe ich dann doch noch. zwar von einem Hörer, wir haben ja immer wieder Hörer, die schreiben und anrufen und sagen, sagen Sie mal, wann ist denn der Herr Linker wieder im Interview? Fragen Sie ihn doch mal jetzt vor der Wahl, wer es möchte. Wie könnte ein Anleger sein Depot absichern? Liquidität halten?
Wenn er es möchte, dann müsste ich wissen, was in diesem Depot drin ist, wie sich dieses Depot zusammenstellt. Und nehmen wir mal an, dieses Depot wäre mit 50% Nasdaq-Titel und 50% mit DAX bestückt, dann würde ich einen 10-fachen Mini-Future nehmen, je mit 50-50. Also, blödes Beispiel oder triviales Beispiel, habe ich ein Depot von 500.000 und in diesen 500.000 ist genau ein Fünftel jeweils Schweiz, USA, Deutschland, Nasdaq und Welt, dann würde ich je diesen Index mit einem 10-fachen Hebel absichern, würde bedeuten, ich müsste 50.000 in die Hand nehmen und je ein Fünftel des Geldes in diesen 10-fachen Mini-Future kaufen. Ich empfehle das aber sicherlich nicht aufgrund der Wahlen zu tun, weil es kann genauso gut sein, dass nach den Wahlen eine kleine Rallye stattfindet, dann verliere ich damit Geld. Natürlich ist es schön, wenn der Markt fällt, und dann nimmt man die Gewinne aus diesem Mini-Future mit. Aber wenn es denn ein Zuhörer machen würde oder machen will, dann sage ich ganz klar, diese Position nicht langfristig zu halten, sondern tatsächlich, wenn der Markt nach oben geht und ich verliere mit dieser Absicherung Geld, dann sage ich, ist okay, außer Spesen nichts gewesen und ich habe eine Versicherungsprämie bezahlt. Das, was der Future oder das, was der Mini-Future verloren hat, das, was die Absicherung an Wert verloren hat, das haben die Wertschriften zugelegt. Oder aber der Markt korrigiert tatsächlich, das, was die Aktien verlieren, gewinnt der Mini-Future an Wert oder die Absicherung an Wert. Ich kann den Gewinn realisieren und habe das Cash und die Kontowertigkeit hat sich nicht geändert. Wie auch immer, wir haben es ja gemacht seinerzeit, als Corona ausgebrochen ist, was sich alle Zuhörer noch erinnern können. Wahrscheinlich nicht, weil es schon recht lange her ist. Es ist einfach eine Sicherheit. Ich muss bereit sein, diese Prämie zu bezahlen. Aber diese Trades bitte auf jeden Fall kurzfristig. Und es ist keine Situation, um sie einfach Wochen oder Monate lang laufen zu lassen.
Vielen Dank. Ja, schließen wir das Wahlthema ab. Trump kann Wahlkampf. Kurzer Hinweis noch und erinnern wir uns, vor 8 Jahren lag er gegen Hillary Clinton zur gleichen Zeit in der nationalen Umfrage sogar noch 6-8% hinten. Zum Vergleich jetzt gleich auf mit seiner Kontrahentin. Warum ist Gold auf Rekord hoch? Ein Rekord nach dem anderen. Ich habe irgendwann das Zählen aufgehört. 35 Mal Rekorde in diesem Jahr schon.
Gold ist ein Angstbarometer. Wir haben weltweite Krisen. Wir haben weltweite Unsicherheiten. Wir haben einen deutlichen Rückgang der Inflation. Aber das hätte ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Und in dieser Schärfe oder in diesem Ausmaß auch nicht. Es zeigt drei Dinge. Es zeigt etwas brutal Interessantes, weil Gold und Aktienmärkte korrelieren normalerweise nicht sehr, sehr stark positiv. Diesmal ist es so. Wir haben ja, um es mal so zu sagen, ich war auf Twitter, hat einer meiner Follower etwas Wunderschönes kommentiert. Ich sagte, die Märkte sind auf dem Allzeithoch und es ist einfach für viele nicht rational oder für viele nicht vorstellbar. Und viele wundern sich, dass die Märkte wieder auf dem Allzeithoch sind. Vor einem Jahr hat man mich ausgelacht für diese Prognose und zwar sehr, sehr stark ausgelacht. Jetzt lacht man nicht mehr und der Follower hat zu mir geschrieben, ja, Zähneknirschen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Und das trifft die Situation für mich so perfekt, dass ich mir diesen Tweet wirklich gemerkt habe. Zähneknirschend vom Allzeithoch zu Allzeithoch. Und einhergehend mit einem Goldpreis, der immer wieder neue Rekordstände erklimmt. Und das zeigt die Angst, was wiederum aber etwas, Sie wissen ja, mein Reden, die Märkte werden in einer Krise geboren. Die Märkte gewinnen an Fahrt mit einer immer besser werdenden Stimmung und sie sterben in Euphorie. Ja, sind wir denn in einer Euphorie oder haben wir so eine tolle Stimmung? Nein, haben wir nicht. Deshalb die Korrelation. Ich wage aber zu behaupten, dass wenn sich die Krisen weltweit entschärfen, die Zinsen noch einmal deutlich runterkommen, was der Fall sein wird, und die Inflation kollabiert und wir bekommen sogar deflationäre Signale, wie hier in der Schweiz, denn ohne die Mietanstiege, ohne das Teuerwerden des Wohnens, wären wir in der Schweiz bereits an der Grenze zu einer Deflation. Man muss sich das mal vorstellen. Diese Entwicklung spielt eine Rolle, dass der Goldpreis da ist, wo er ist. Es wundert mich. Es ist jetzt eine Situation, wo ich sage, ich würde jetzt mit Sicherheit bei Gold an Gewinnmitnahmen denken.
Danke. Sie haben gerade die Zinsen angesprochen. Da mal wieder Gratulation. Ich meine, vor dem Hintergrund einer sinkenden Inflation hat ja die EZB erneut die Leitzinsen gesenkt. Seit Sommer bereits das dritte Mal. Sie hatten mal wieder recht. Ich danke Ihnen. Wie oft sehen wir noch Zinssenkungen? Was glauben Sie?
Ich habe gesagt, dass ich eine große Überraschung an der Zinsfront für die nächsten 12-18 Monate für absolut möglich halte. Was ich damit sagen will, ist noch einmal, die Inflation kommt jetzt massiv zurück. Und sie sind also fast in allen Bandbreiten im Zielbereich der Notenbanken. Und die Frage wird sein, wenn tatsächlich die Inflation noch etwas schärfer abkippt und wir haben in Amerika eine Konjunktur, die wirklich sehr gut aussieht und das Soft Landing ist also wirklich jetzt ein Thema, welches jetzt diesem Gespenst der Rezession, auch da werden meine Zuhörer wissen, dass ich nicht ein Blatt wie im Wind mich wende, sondern ich sage seit 2 Jahren, es wird keine geben und es wird auch keine geben. Der Arbeitsmarkt hat klare Sprache gesprochen in den USA. Wir sehen die Quartalsergebnisse, zum Beispiel gestern, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, schauen wir uns eine Google an oder eine Alphabet-Verzeihung, nachbörslich glaube ich 7-8% im Plus. Man hatte Paranoia vor diesem dritten Quartal. Man hat gesagt, wir werden wieder Enttäuschungen sehen. Und was ist passiert? Die Banken haben geliefert, jetzt liefern die ersten Tags. Netflix, absoluter Blowout, überraschend. Gestern Alphabet, mega überraschend. Finde ich großartig, gefällt mir. Die Stimmung war wieder sehr, sehr, sehr beängstigend. Und ja, wenn das nicht der Nährboden ist, zumindest für Stabilität, ja, dann weiß ich es auch nicht. Und ich sage ganz klar, die Zinsen werden natürlich weiter runterkommen. Die Notenbanken werden niemals auch nur einen Hauch einer Gefahr, einer Deflation zulassen. Das wird man weder in der Schweiz tun, noch in Deutschland, noch in den USA. Und da wird man rechtzeitig dagegen steuern. Und es muss ich denn eigentlich fragen, was ist eigentlich das logischerweise einzige wirksame Mittel, mit dem die Notenbanken arbeiten können? Selbstverständlich der Zins. Und genau das ist der Punkt. Neben Kreativität, wie zum Beispiel die Bank of Japan oder teilweise auch die Schweizerische Nationalbank, sind natürlich die großen Notenbanken nicht so in der Lage, sehr kreativ zu sein. Da muss ich aber ganz klar sagen, dass die Fed sowie auch die EZB eine deflationäre Angst im Keime ersticken wird und die Zinsen werden weiter runterkommen und die Inflation wird noch einmal deutlich nachgeben.
Der DAX auf 20.000, ja, sind wir ziemlich nah dran. Auch hier hatten Sie recht, Gratulation. Ja, DAX 20.000, vielleicht soll ich der DAX beeilen, noch vor der US-Wahl? Ja.
Zähneknirschend von Allzeithoch zu Allzeithoch. Das ist eigentlich meine Antwort auf all Ihre Fragen diesbezüglich. Der DAX nimmt sehr viel Zukunft vorweg, wir wissen es. Es gibt ja jetzt ein neues Wort, es gibt ja den FOMO, das ist Fear of Missing Out, ich habe Angst, etwas zu verpassen. Dann haben wir die Wall of Worry, der DAX klettert auf eine Angstwand, die Stufen nach oben. Dann haben wir TINA, There is no Alternative. Und dann, jetzt ist ein neues gekommen, jetzt fällt mir das Kürzel gerade, aber Fear of Underperform, das ist auch großartig. Es ist ja eigentlich alles genau das Gleiche. Ob Tina oder FOMO oder wie sie auch alle heißen. Wir haben
also FUP, Fear of Underperform.
Yes, Fear of Underperform, genau. Ja, sehen Sie, jetzt hat der Heinrich einmal mehr auf dem Kasten als der Linker. Das ist wie alt sind diese Begriffe? Sie sind eigentlich alle entstanden mit Corona. Und ja, Wall of Worry natürlich vorher, aber Tina und FOMO natürlich seit der Nullzinspolitik. Ja, aber Herr Heinrich, sind wir nochmal ehrlich. Tina und FOMO gibt es seit 125 Jahren, solange es den Dow Jones gibt, oder? Mhm. Am ersten Tag, als der Dow Jones gehandelt hat, im Jahre 1875, dann ist man hingegangen und hat gesagt, oh, Tina und FOMO sind auch da, denn ich habe Angst, etwas zu verpassen. Und zu einer Aktie gibt es keine Alternative. Und das war vor 125 Jahren genauso wie heute. Und darum ist der DAX auf dem Allzeithoch.
Von Allzeithoch zum Allzeithoch.
Zähneknirschend.
Zähneknirschend. Ich klammer mal die Schweiz aus. Warum hängt die Schweiz?
Brillante Einmerkung. Ja, die Schweiz hängt und die Schweiz hängt sogar massiv. Die Schweiz ist, die Zusammenstellung des Index ist das Problem. Das hatten wir auch schon sehr, sehr oft. Zweitens, ja, der Schweizer Franken ist Horror. Der Schweizer Franken ist für die schweizerische Wirtschaft ein absolutes, ja, das ist eine absolute hochgiftige Situation. Sie müssten mal die Quartalszahlen hier aus der Schweiz mal lesen und Sie schauen sich mal die Berichte an. Und wenn Sie sich das durchlesen, dann ist eigentlich 20% des Berichtes genau eine Erklärung, wie die Fremdwährungseffekte sich ausgewirkt haben. Wenn Sie Unternehmen haben, und Schweiz ist natürlich ein Exportland. Schweiz exportiert Chemie, Uhren, Luxus, natürlich Stichwort Swatch, Nestle, Lebensmittel und. Das heißt also, Schweiz ist natürlich auf den Export angewiesen. Schweiz exportiert Tourismus. Schweiz ist natürlich eine Riesendestination, Stichwort Wintersport und so weiter. Und das sind alles Punkte, die sind fatal. Wenn ich mir ansehe, dass sich seit der Euro-Einführung der Euro zum Franken mehr als halbiert hat oder der Schweizer Franken mehr als verdoppelt hat, dann muss jedem diese Dimension klar sein. dass wenn man 20 Jahre oder etwas mehr als 20 Jahre sein Geld einfach hat brach liegen lassen in Schweizer Franken, dann hat ein deutscher Anleger beziehungsweise ein deutscher Bürger sein Eurovolumen verdoppelt. Das bedeutet gleichzeitig, dass die schweizerische Wirtschaft es gelernt hat, mit der Verdopplung ihrer Kosten, wenn es um den Export geht und um die Preise, die sie weitergeben müssen, das zu kompensieren. Eine Herkulesaufgabe für mich eigentlich, wie soll ich sagen, fast nicht machbar. Die schweizerische Wirtschaft hat es brillant, brillant geschafft, das immer wieder zu kompensieren. Die Notenbank ist gefragt, die Notenbank muss etwas tun. Ich sehe die Währungsproblematik mitunter ganz weit vorne. Die Schweizer Aktien sind sehr günstig bewertet. Wir haben astronomische Dividenden, wir haben politische Sicherheit, wir haben einen explodierenden Schweizer Franken. Und ich behaupte mal, dass im Moment Schweiz wirklich global einer der interessantesten Märkte ist.
Vielen Dank. Ausblick bis zum Jahresende. Gibt es sowas von Ihnen?
Zähneknirschen von Allzeithoch zu Allzeithoch.
Klar und prägnant. Vielen Dank. Ja, und der eine oder höhere weiß es, wir haben ja zusammen ein Echtgelddepot. Start war im August 2019 mit einer Startsumme von 25.000. Es ist quasi ein Aktien-Spardepot. Jeden Monat werden 1.000 Euro Liquidität von Börsenradio hinzugefügt. Und das Team von Herrn Linker kümmert sich um die Aktien. Wo stehen wir denn momentan jetzt im Oktober 2024?
Also nach dem dritten Quartal, eine kurze Zusammenfassung. Gegenüber dem letzten Stand hat sich überhaupt nichts getan. Wir sind 400 Euro höher bei 125.400 Euro. Das heißt, es hat sich nichts getan. Warum hat sich nichts getan? Eben die Schweiz hat etwas underperformed und USA hat etwas zugelegt. Also es hat sich dort auf dieser Ebene nichts verschoben, nichts getan. Wir waren Ende Jahr bei 95.000, bei 125.000. Wenn ich das um die Zuflüsse bereinige, sind es um die 26% seit Beginn des Jahres. Sicher nicht unzufriedenstellend. Und bei den Einzeltiteln, ich denke mal nicht, dass wir das jetzt großartig detailliert aufgehen müssen. Nvidia nähert sich langsam unserem Ziel von 150 Dollar. Das bedeutet um die 135, 36 Euro. Dort wird es, wie ich schon gesagt habe, Aktionen geben, weil der Titel ist natürlich jetzt mit fast 15.000 Euro und einem Gewinn von 1.523 Euro doch auf dem Weg, etwas reduziert zu werden, deutlich. Bei Apple vielleicht eine Entwicklung, die sehr erfreulich ist, BYD, nach einer Zeit des Schlummerns und nach einer Zeit ja, des Sommerschlafs und einer Ruhepause von fast einem Jahr, würde ich sagen, oder sogar noch mehr. Und vieler, vieler Zuschriften, die mich erreicht haben, Herr Linker, mit den Bytes, sie sind immer so voller Lobes. Jetzt scheint Bewegung zu kommen, das Papier ist 30% explodiert seit Beginn des Monats. Dann erfolgte eine erneute Korrektur, aber dennoch ist es jetzt definitiv wieder mit Leben erfüllt. Also BYD für mich ganz klar Daumen hoch. Die Schweizer Halbleiter enttäuschend. Das ist VAT. Das war etwas Inficon und VAT etwas schwierig. Das gleiche Comet, aber Comet ist aus einer gleichen anderen Sparte. Aber dort gab es auch überall Gewinnmitnahmen. Dafür aber Topzahlen bei Sika. Lonza, sehr erfreuliche Entwicklung. Also unter dem Strich ein gemischtes Bild. Wir haben keine Transaktionen gemacht. Von daher können wir uns kurz halten, im Depot so gut wie keine Veränderung und an irgendwelche Absicherungen im Moment denken wir natürlich nicht. Und das Einzige, woran wir denken, ist, dass wir bei den Tech-Titeln vielleicht, wie gesagt, noch etwas Alphabet gestern, die fantastischen Zahlen will ich auch nicht unerwähnt lassen. Das hat mir auch schon gesprochen. Deswegen wird es in Kürze das Cash, bisschen Cash, was wir haben, das halten wir im Moment im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl und im Hinblick auf Jahresende. Von daher im Moment keinerlei Transaktionen.
Herr Linker, ich bedanke mich und wer mal nachschauen möchte, wir verlinken den Depotauszug unten im Interview und es gibt auch einen extra Menüpunkt auf Börsenradio. Gehen Sie oben ins Menü, wie über uns und auf dem Menüpunkt Echtgelddepot. Herr Linker, danke Ihnen.
Ich habe zu danken und wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Tag und alles Gute aus Zürich.
Börsenradio Network AG, Ihr Internetradio für Börseninformationen.